Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die BBL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf ein denkwürdiges Wochenende. In manchen Ergebnissen kann man das wirklich so sagen. Vor allen Dingen das Debakel, was die Brose Bamberg in Bonn erlebten. Das müssen wir mal ein bisschen aufarbeiten. Sie waren in der Euroleague in Moskau chancenlos, aber sie verloren nur relativ knapp gemessen an diesem Ergebnis. 69-109, frage ich mal unseren Basketball-Experten Lukas Robert von der BIG. Das ist schon eine wirklich herbe Hausnummer und die hat für einigen Gesprächsstoff in Bamberg gesorgt.
Richtig, also richtigerweise 69-106, macht's aber nicht besser für Bamberg, denn mit so einer großen Differenz, mit so vielen Punkten, mit so einer Klatsche nach Hause zu fahren, nach einer Partie, in der man eigentlich von Beginn an chancenlos war, ist natürlich ein absolutes Debakel. Rolf Beier hat sich danach auf der Website nochmal extra geäußert und hat gesagt, dass man sich wie ein deutscher Meister oder als deutscher Meister so nicht präsentieren darf, dass es desaströs und peinlich gewesen wäre und man das intern aufarbeiten würde. Und auch die Leistung während den 40 Minuten war, wie er angesprochen hat, nicht eines deutschen Meisters würdig. Also da hat Bamberg sich ziemlich herspielen lassen von Bonnern, die aber auch ihrerseits zum einen einen guten Gameplan hatten und zum anderen auch heiß liefen. Also da war, bei Bonn stimmte vieles bis alles, während bei Bamberg gar nichts stimmte, aber der Einsatz darf natürlich dann am Ende nicht mehr fehlen, auch wenn man da natürlich aufgrund des Stresses der letzten Wochen vielleicht müde war.
Also das dann entsprechend herbe am Ende ausgefallen. Bayern München dagegen, der aktuelle Tabellenführer, der hat sich schadlos gehalten. Der hat mit 80-74 in Würzburg gewonnen. Jetzt keinen Kantersieg gefeiert, aber mit dem Ergebnis und dem Spiel kann man gut leben als Bayern München.
Absolut. Also das Ergebnis ist sicherlich knapper, als es letztlich dann vielleicht die Münchner sich hätten erarbeiten können. Denn sie sind gut ins Spiel reingekommen. Das erste Viertel und das dritte Viertel, also auch nach der Halbzeit, die beiden Spielabschnitte waren sehr, sehr gut. Da haben sie Würzburg jeweils im Griff gehabt, haben sich einen Vorsprung erarbeitet, der dann so ein bisschen im zweiten und vierten Viertel immer dahin schmolz und die Würzburger da ihre Antworten fanden, aber sie fanden sie eben ein bisschen zu spät, also sie konnten nur auf die Münchner Qualität reagieren und nicht agieren von sich aus, was natürlich dazu führte, dass München eben aus dieser Gewissheit und Ruhe heraus, dass man selbst führte, das Spiel gestalten und machen konnte und dann am Ende auch nichts anbrennen ließ, obwohl natürlich neben dem verletzten Milan Matschwan und Alex King noch ein weiterer Spieler fehlte, aber die zwei Ausfälle der Forwards haben sie da nicht aufgehalten.
Also bei den Bayern passt es 34-2, ihre Punktbilanz in dieser Saison, natürlich die souveräne Tabellenführung. 6 Punkte vor Alba Berlin und die haben am Wochenende auch gewonnen, die haben mich den mitteldeutschen BC geschlagen mit 91-71, Selbstvertrauen vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel im Eurocup gegen Gran Canaria getankt, aber vor allen Dingen natürlich das Ergebnis sind dafür die Bundesliga erstmal wichtig.
Ja, also wenn man den Kampf um das Heimrecht in den Playoffs beziehungsweise sogar konkret den Kampf um Platz 2 erfolgreich gestalten will gegenüber den Teams, die da so von hinten kommen, unter anderem Ludwigsburg und Bayreuth, dann muss man natürlich solche Spiele wie gegen Weißenfels zu Hause gewinnen. Dass es letztlich dann so deutlich war, ist natürlich eine schöne Sache, weil auch Berlin ja das ein oder andere Verletzungsproblem gerade hat. Und der mitteldeutsche BC jetzt nicht aus einer Europapokalwoche kam, somit ausgeruht nach Berlin kam mit der Nachverpflichtung von Andrew Warren, der unter der Woche kam, aber trotzdem Berlin einfach mit mehr Qualität und der besseren Spielanlage, sodass der Sieg da verdient ist und das Selbstvertrauen sich ein bisschen erarbeitet werden kann, ist ja auch bitter nötig, denn mindestens muss ja am Dienstag gewonnen werden gegen Gran Canaria. Eigentlich sollte auch der direkte Vergleich geholt werden, aber zumindest muss gewonnen werden, damit die Chance aufs Weiterkommen bestehen bleibt, deshalb ja, tun Sie gut dran, mit Selbstvertrauen in die neue Woche zu gehen.
Und das Lazarett in Berlin lichtet sich langsam. Spencer Butterfield und Peyton Siever, die können auch wohl am Montag, also heute, wieder ins Teamtraining einsteigen. Mal gucken, was von denen dann nach ihrer längeren Ausfallzeit überhaupt zu erwarten sein wird. Ludwigsburg hattest du eben schon angesprochen, Verfolger der Berliner, 2 Punkte zurück, aber sie bleiben dran und haben an diesem Wochenende auch hoch gewonnen, 92-69 gegen die Eisbären Bremerhaven.
Und das Ergebnis fällt für Bremerhaven noch deutlich geschmeidiger aus, als es hätte sein können. Denn zwischen der 5. und der 35. Minute hat Ludwigsburg die Nordlichter ziemlich dominiert. Also Bremerhaven hat im letzten Viertel, als dann ja eigentlich schon alles entschieden war, nochmal 31 Punkte gemacht. Aber in den Vierteln 2 und 3 zusammengenommen nur 18. Also die hatten da offensiv gegen die gute Ludwigsburger Verteidigung eigentlich nichts zu melden. Und entsprechend bitter und bedient waren sie natürlich auch. Aber ja, das Duell der beiden ist so ein bisschen Angstgegner, weil Bremerhaven hat in jetzt 15 Spielen in Ludwigsburg noch nie gewonnen. Und da war auch im 15. Anlauf, ja, sicherlich nicht das beste Spiel von diesen 15, aber nichts zu holen. Und Ludwigsburg mit einem weiteren Sieg und ja, bleibt Berlin auf den Fersen und lässt sich nicht abschütteln.
Und hinter Ludwigsburg Pluspunkt gleich, aber mit einem Spiel mehr bisher schon bestritten, Medi Bayreuth, und die haben auch zu Hause gegen Göttingen gewonnen, 86-83.
Knapper als sicherlich der ein oder andere das gedacht hat, denn noch vor ein paar Wochen haben sie in Bayreuth sehr, sehr deutlich gewonnen und jetzt kam es zum Rückspiel, während die Bayreuther natürlich aufgrund des Europapokals und des Top Fours da etwas, oder in der Top Four Qualifikation etwas, ja, müde, etwas gehemmt ins Spiel ging, waren die Göttinger 3 Wochen ohne Pflichtspiel, entsprechend ausgeruht und fokussiert gingen sie ins Spiel und sie waren eigentlich das ganze Spiel über immer dran, waren in der ersten Halbzeit eigentlich durchweg vorne und haben es dann nicht geschafft aus ihrer Sicht leider, dass sie da das Spiel auch nach Hause bringen könnten. Aber so ein Spiel ist natürlich ja schwierig zu gewinnen, weil der Außenseiter eben so fokussiert und ausgeruht ins Spiel gehen kann und Göttingen hat mit diesem Spiel auch gezeigt, dass sie ja nicht zu Unrecht im Tabellenkeller stehen, aber auf jeden Fall aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben, gerade wenn jetzt der ein oder andere verletzte Spieler auch dort wieder zurückkommt, in den nächsten Wochen auf jeden Fall das ja den nötigen Drive aufbauen können, um da sich aus dem Abstiegssumpf zu befreien, auch wenn es dann gegen Bayreuth oder in Bayreuth nicht geklappt hat, die zu dem Sieg auch noch die Vertragsverlängerung von Headcoach Raul Korner feiern konnten nach dem Spiel. Der hat verkündet, dass er bis 2020 bleibt, was ja ein gutes Zeichen ist, denn der Geschäftsführer verlässt ja den Club auf eigenen Wunsch und wechselt in die freie Wirtschaft. Und dieses Erfolgsduo mit Coach und Geschäftsführer bleibt dann immerhin zumindest der Coach dabei. Und 2 weitere Jahre kann da an der Erfolgsstory von Bayreuth getüftelt werden.
Also positive Nachrichten. Über den 5. und den 7. über Bonn und Bamberg haben wir schon gesprochen. Der 6. das sind die Oldenburger. Und die haben sich auch an diesem Wochenende schadlos gehalten. 99-95 in Gießen gewonnen.
Es war das Duell der Center, was sich da John Bryant und Rasid Mahal-Basic geliefert haben. Und es war, obwohl Bryant das Duell haushoch für sich gewinnen konnte, ja, kein Erfolgserlebnis. Denn er hat mit 38 Punkten, 14 Rebounds und einer Effektivität von 50 da den ein oder anderen Rekord gebrochen in der Bundesliga-Geschichte. Aber ja, es hat am Ende nicht gereicht, wenn die Oldenburger waren einfach als Team insgesamt offensiv gefährlicher, hatten in Mahal-Basic und eben McConnell noch zusätzlich einfach mehr Offensivpotenzial, haben ein bisschen besser in den entscheidenden Phasen am Ende getroffen und sich dann ja durchgesetzt. Ob es verdient war, sei dahingestellt. Gießen hätte sicherlich aufgrund der Leistung, die sie da gezeigt hatten und dass sie auch zur Pause vorne lagen, den Sieg sich auch verdient gehabt. Am Ende eben die letzten Kraftkörner etwas mehr bei Oldenburg.
Der Tabellenachte Ratio Farm Ulm hat auch gewonnen zu Hause, 87-72 gegen Science City Jena, die damit ihren 9. Saisonsieg verpassen, deutlich.
Ja, mehr oder minder gleiches Spiel wie Berlin gegen Weißenfels, also der Favorit muss zu Hause quasi Pflichtsiege einfahren gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte, um das Saisonziel nicht außer Distanz oder in die Ferne geraten zu lassen. Während Berlin eben um den Heimvorteil spielt Ulm ja aktuell aufgrund des bescheidenen Saisonstarts eher nur damit, dass man überhaupt in den Playoffs dabei ist. Und da müssen natürlich Spiele wie gegen Jena gewonnen werden. Und maßgeblich dafür war, dass für den Sieg entscheidend war, ein sehr, sehr gutes drittes Viertel, wo man den Jenaern über 20 Punkte ja abgenommen hat, über 20 Punkte Differenz sich herausgespielt hat. Das war dann am Ende entscheidend. Die Jenaer haben ja unter der Woche noch eine kleine Kaderumstrukturierung gehabt, haben Kyle Weaver ja verpflichtet und dazu Brandon Spearman eben, weil sie sonst einen Ausländer zu viel gehabt hätten, in die Vertragslosigkeit geschickt, haben sich mit ihm auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Er ist jetzt nach Tschechien gewechselt, also da Win-Win für beide Seiten, Jena, aber prinzipiell eher im Niemandsland der Tabelle, also zu schwach, um die ganz Großen zu schlagen, zumindest dauerhaft. Und ja, zu stark, um gegen die kleinen Teams da unter die Räder zu kommen. Also Jena ist so ein klassisches Team, was dann am Ende der Saison zwischen ja 9 und 12, 13 vielleicht noch stehen wird, aber sich in beide Richtungen weder Hoffnung noch Sorgen machen muss.
Und viele Hoffnungen, dass sich noch was ändert an der Tabellenschlussposition, können sich die Walter Tiger Tübingen, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr groß machen. gegen die Fraport Skyliners. Gab es ein Spiel, was im Vergleich zu den anderen Spielen, über die wir schon gesprochen haben, mit Punkten ziemlich gegeizt hat. Die Tübinger verlieren mit 57 zu 65. Haben die beiden so gut verteidigt oder kriegen die vorne eingefahren nichts gebacken?
Ja, also Tübingen, muss man ehrlicherweise sagen, die stehen am Tabellenende, weil sie einfach sehr, sehr selten was gebacken kriegen. Und die 57 Punkte waren natürlich ja nicht gerade Bundesliga-tauglich. Dennoch hatten sie gegen Frankfurt, die auch jetzt keinen guten Tag hatten, aber beispielsweise auf Mike Morrison, ihren Center, ihren Starting Center, verzichten mussten und auch sonst ja den einen oder anderen Verletzten haben, beispielsweise in Philipp Scrub, der fehlt, der Topscorer von ihnen. Also sie hatten ein bisschen Probleme, ins Spiel zu kommen, und Tübingen hat dann seinerseits, nachdem so ein bisschen über das Spiel hinweg so ein kleiner Rückstand oder ein zweistelliger Rückstand entstanden war, sich wieder rangefightet im dritten Viertel und dann zum Beginn des vierten Viertels auch die Chance gehabt, das Spiel zu kippen. Aber ja, Matthias Fischer und sein Team, der haben es nicht geschafft, das Spiel so ein bisschen zu wenden. Also er hatte vor allem im letzten Viertel den viele Spielzeit den Youngstern gegeben. Also gerade Robert Zinn, Sid Marlon Theis und Jacob Mampuya standen da viele Minuten auf dem Feld. War so ein kleiner Denkzettel sicherlich an die etablierten Kräfte, die da auch nichts rissen im Spiel davor. Die Youngster haben dann das Spiel zu Ende gespielt, haben aber vielleicht aufgrund, dass ihnen ein bisschen die Kraft und Erfahrung fehlt, es nicht drehen können. Aber ja, also gegen Frankfurt kann man verlieren zu Hause, das ist richtig, aber irgendwann muss man natürlich mal gewinnen, wenn man da unten rauskommen will, sonst ja, wird es nichts mehr, weil irgendeinen Favoriten muss er mal schlagen, sonst kommt man da einfach nicht weg.
Auch der Tabellenvorletzte hat nicht gewonnen, die Rockets verlieren mit 68 zu 82 in Braunschweig.
Sicherlich noch ein bisschen schmerzhafter, denn Braunschweig ist natürlich eher ein Team, was ja sowohl Erfurt als auch Tübingen hoffen, vielleicht noch einholen zu können. Also die spielen zwar eine gute Saison, aber sind dann doch deutlich weiter in der Tabelle hinten zu finden als eben die Frankfurter. Braunschweig hat es auch mit einer kleinen Energieleistung im dritten Viertel geschafft, sich da ein bisschen abzusetzen, hatte mit Scott Everton einmal mehr den besten Big Man auf dem Feld, und die Rockets haben einfach, ja, die haben einen dünnen Kader, die haben ja nur zwei Importspieler und dazu den, ja, die jungen Wilden, also ganz, ganz viele deutsche Akteure, die da zum ersten Mal tragende Rollen in der Bundesliga teilweise übernehmen. Das hat einen guten Widerhall, dieses Konzept, dass sie eben so den Deutschen so viel Spielzeit geben, aber ist natürlich oftmals nicht von Erfolg gekrönt, auch wenn die Jungs vorbildlich fighten. Und ja, also deutlich bessere Ausgangslage als beispielsweise in Tübingen, auch wenn ihnen da vielleicht ein Big Man noch fehlt im Rockets-Kader. Also die Hoffnung der Fans besteht, dass sie da noch eine Nachverpflichtung tätigen, aber die Erfurter auf jeden Fall deutlich eher in der Lage, sich selbst noch zu retten, als es die Tübinger sind, auch wenn es jetzt sicherlich eine ärgerliche und schmerzhafte Niederlage und einen kleinen Rückschlag gab.
Wir werden es auf jeden Fall verfolgen hier auf meinsportradio.de. Unsere BBL-Zusammenfassung werdet ihr weiterhin natürlich als Podcast auf der Webseite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android bequem verfolgen können. Und ihr könnt übrigens mit der App auch am Mittwoch live dabei sein. Deadline Day im Fußball. Wir sind ab 22 Uhr dabei, werden die letzten 2 Stunden des offenen Transferfensters in Europa dann noch live begleiten. Mal gucken, welche großen Transfers dann kurz vor Schluss noch abgewickelt werden, und wir werden natürlich während dieser 2 Stunden auch auf alles schauen, was im gesamten Transferfenster sich so zugetragen hat. Wir hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus, und ich sage vielen Dank für heute für die Basketball-Expertise an Lukas Robert.
Gerne.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.